So, wir haben jetzt noch ein wenig Zeit, um uns noch mit dem vierten Teil des ersten Petrusbriefes zu beschäftigen. Die Hoffnung der Gnade, die christliche Hoffnung ist das Kommen des Herrn, die christliche Hoffnung ist die Herrlichkeit. Und der Gedanke an die kommende Herrlichkeit, an das Ziel des Weges, dominiert diesen vierten Teil. Und wir haben im ersten Petrusbrief sehr viel von Leiden gehört, aber es wird ebenso viel von Herrlichkeit gesprochen. Beides hält sich wunderbar die Waage. Und wiederum ist das große Muster der Herr selbst, 1. Petrus 1,11, da lesen wir von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach. Leiden, Herrlichkeit danach. Und das ist auch der Weg derer, die Christus gehören, durch Leiden zur Herrlichkeit. Die Hoffnung, das Ziel des Weges, stellt erst unseren Weg ins richtige Licht. Manches, das zu schwer wäre, untragbar und unerträglich wäre, wird tragbar, wird verhältnismäßig leicht, dadurch, dass wir das Ziel unserer Reise kennen. Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Nüchtern ist, das haben wir schon gehört, wer die Dinge ihrem richtigen Wert gemäß einschätzen kann und einem jeden Ding seinen rechten Stellenwert zuweist, der ist nüchtern. Nüchtern ist, wer weiß, dass die Ewigkeit wichtiger ist als die Zeit und die Herrlichkeit schwerer ist, größeres Gewicht hat als dieses Leben. Das ist also besonnen. Seid besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Es ist eine schwere Verirrung des Urteils, wenn man den jeweiligen Wert von Zeit und Ewigkeit verwechselt. Eine schwere Verirrung des Urteils. Aber wir merken, wie die Sünde uns so verdreht gemacht hat, dass wir jeden Tag neu uns darauf besinnen müssen, die Ewigkeit ist wichtiger als die Zeit. Eigentlich ist das das Logischste, was es gibt. Aber unsere ganze Natur sagt beständig, nein, 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 die Zeit ist wichtiger als die Ewigkeit. Und dem müssen wir beständig das Zeugnis des Wortes Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes entgegensetzen, der uns mit der Ewigkeit verbindet und uns die Wahrheit sagt, so wie es ist. Nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und darum wollen wir auch nüchtern sein zum Gebet. Uns umso abhängiger vom Herrn machen. Und ein weiteres Mal erinnert der Apostel an unsere Berufung in der Gemeinschaft, Liebe untereinander zu haben. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Griechisch ektenes sollte man wiederum übersetzen mit beharrlich. Liebe aus Prinzip, als Grundsatz, bis zum Ende. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Wir lesen im Buch der Sprüche, in Kapitel 10, im Vers 17. Nein, ich habe hier etwas falsch geschrieben. Ja, Sprüche 10, Vers 12, ja, so ist es. Hier steht, Hass erregt Zwietracht, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Der Herr hat in seiner Liebe uns in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt. Er sieht an uns seine Gerechtigkeit. Sprüche 16, Vers 27, hier sehen wir das Gegenteil von dem, was Christus macht, von dem, was der Geist Christi bewirkt, hier das Gegenteil. Sprüche 16, 27, ein Belials Mann gräbt nach Bösem. Er sucht Schmutziges hervor und hat seine Freude daran, das zu präsentieren. Und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Das ist ein ganz übles Geschäft. Wenn wir denken, was der Herr tut, er kleidet uns in den Mantel der Gerechtigkeit. Der Teufel will genau das Gegenteil tun. Alle Blößen aufdecken der Heiligen und sie verlästern und sie schmähen. Und es gibt Christen, die ihre Freude daran haben, die Fehler bei anderen zu sehen und vor anderen auszubreiten. Was wird der Vater von denen halten, die seine Geliebten so behandeln? Ja, wir müssen uns überhaupt fragen, sind das denn Kinder Gottes, die gewohnheitsmäßig so handeln? Das muss man sehr fragen. Denn ein Kind Gottes hat die Natur Christi und verabscheut das. Will das nicht. Also bedeckt eine Menge von Sünden. Und ich muss mich hier ziemlich kurz fassen. Wir leben füreinander, ein Ausdruck der Liebe ist, seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Was wir besitzen, was wir haben, teilen wir gern mit den Geschwistern. Geben es her, gastfrei, ohne Murren. Nicht nur gastfrei, wenn wir wissen, am nächsten Sonntag kommen 4 Personen, also 4 Würste mehr kaufen als sonst und 4 Teller mehr auftischen. Nein, gastfrei, das heißt, wenn auch morgens um 1 jemand an der Haustür steht und in Not ist, komm bitte, bereite ihm ein Bett, kann bei uns schlafen, kann bei uns bleiben, jederzeit, wir rücken zusammen, teilen das Essen, verdünnen die Suppe und alle werden satt. Das ist etwas, das mich in Pakistan sehr berührt hat, diese Gastfreundschaft immer wieder erlebt. Und einmal, da war ich unterwegs und da kam ich in einen Ort in der Nähe von Rawalpindi und dann haben Geschwister mich zu sich genommen, ich soll bei ihnen wohnen, bei ihnen sein. Die hatten 4 Kinder und die hatten so eine Bleibe, wie die meisten dort haben, 2 Zimmer und einen Hof und in diesem Hof wurde gekocht und in diesem Hof war auch die Wasserpumpe, wo man das Wasser holte und sonst eben 2 Zimmer. Normalerweise war ein Zimmer für die Eltern und das andere Zimmer für die 4 Kinder. Und die haben darauf bestanden, alle 6 in ein Zimmer zu gehen und mir das andere Zimmer zu überlassen. Und die haben nicht gesagt, ja, diese Nacht geht es noch. Sondern die wollten gar nicht mehr, dass ich gehe. Ich war mehrere Tage dort. Und das habe ich öfters erlebt. Und es ist manchmal beschämend, wie präzise und wie ausgerechnet wir sind. In der Schweiz verwendet man diesen Ausdruck. Jemand sei ausgerechnet. Wenn man genau abwägt, was noch geht, was nicht geht, was noch drin liegt, was nicht drin liegt. Das ist so traurig. Seid gastfrei, ohne Murren. Und wenn wir die Geschwister lieben, dann freuen wir uns. Und achten es als ein Vorrecht, sie aufnehmen zu dürfen, sie bewirten zu dürfen, ihnen geben zu dürfen und geben zu können, was wir haben. Und wir dienen einander, je nachdem man jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Der Herr hat uns begabt, einen jeden von uns begabt. Und wir haben dieses hohe Vorrecht. Wir dürfen den wichtigsten, den Gott wichtigsten Menschen auf dieser Erde dienen. Seinen Heiligen. Wir dürfen ihnen dienen. Was für ein Vorrecht. Und wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht. Ja, Gott befähigt auch zum Dienen. Er befähigt zur Liebe, er befähigt zum gegenseitigen Dienen. Er gibt Aufgaben und er gibt auch die Gaben, die entsprechenden Gaben dazu. Augustin sagt einmal, da quod jubes et jube quod vis. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. ein Gebet an Gott. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Gott gibt uns zuerst, was er uns aufträgt. Und dann kann er uns auftragen, was er will. Es kommt ja von ihm. Er befähigt zuerst. Er gibt in seiner Gnade alles, was wir brauchen. Dieser Satz drückt sehr schön aus, was die Gnade Gottes tut. Sie gibt uns alles, was wir brauchen. Und darum kann Gott dann auch befehlen. Und wir vermögen das zu tun, weil Gott uns befähigt. Da quod jube sit jube quod vis. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Nun, ich muss die Verse 12 bis 19 übergehen. Ich will hier nur auf einen Zusammenhang aufmerksam machen. In Vers 12 steht: Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Es ist nichts Fremdes. Der hat uns darauf vorbereitet. Wir müssen nicht denken, jetzt stimmt etwas nicht. Hat Gott mich jetzt vergessen? Hat er seine Erbarmungen verschlossen? Hat seine Gnade aufgehört? Nein. Das gehört zu seinen Wegen mit uns. Und jetzt beachten wir den größeren Zusammenhang, in den Petrus hier diese Drangsal stellt. Verse 17 und 18. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Diese Drangsal dient der Reinigung seines Hauses. Er muss sein Haus reinigen. Und er wird dafür sorgen, dass am Ende sein Haus vollkommen und heilig ist und von allem befreit ist, das nicht zu seinem Haus gehört. Und auch dazu muss Drangsal sein. Der Sturm sichtet. Der Sturm erst macht offenbar, ob ein Baum Wurzeln hat oder nicht. Und erst der Wind lässt Spreu und Weizen auseinandergehen. Der Sturm der Drangsal erst scheidet Spreu und Weizen. Und so sind wir dankbar dafür, dass Gott uns offenbar werden lässt, wie wir in Kapitel 1 sahen. Dass offenbar wird, ob unser Glaube echt sei, ob wir wirklich Leben aus Gott haben, ob wir uns nicht täuschen. Das wäre ja furchtbar. Also dient die Drangsal dieser Reinigung des Hauses Gottes. Und jetzt wollen wir uns dem 5. Kapitel zuwenden. Wir haben im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 4 das Wort eines Ältesten an seine Mitältesten. Petrus, ein Ältester, redet hier zu den Mitältesten. Lass uns diese 4 Verse lesen. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also hier sehen wir wieder Leiden und Herrlichkeit. Also der Dienst, die Aufgabe, die Arbeit des Ältesten orientiert sich am Vorbild des Herrn. Leiden, dann Herrlichkeit. Petrus nennt sich hier ausdrücklich einen Mitältesten. Er war ja auch ein Apostel des Herrn. Petrus, Apostel Jesu Christi, so beginnt er den Brief. Hier aber sagt er, ich der Mitälteste. Er ist jemand, der die Last, die Verantwortung, die Arbeit des Ältesten getan hat, jahrelang getan hat. Und darum kann er auch wirkliche Ratschläge erteilen. Denn wir wissen, wie ärgerlich die Ratschläge von Besserwissern ist, die selbst ihre Hände nie schmutzig gemacht haben bei der Arbeit. Aber es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Fast immer die, die selbst nicht rennen und arbeiten müssen, es immer besser wissen, wie, was und wo man hätte tun sollen. Seid ihr auch schon bei einem Fußballspiel gewesen? Ich weiß nicht, wann ich das letzte gesehen habe, aber das ist sicher immer noch so. Die Zuschauer, die wissen immer ganz genau, die sitzen ja da auf den Rängen und sehen da, wie die herumrennen, den Ball nachrennen und ihn versuchen, ins Tor zu wuchten. Und die wissen immer ganz genau, es hätte doch abspielen müssen. Die, die selber nicht rennen und schwitzen, die wissen immer ganz genau, wie man es hätte tun müssen und was man hätte tun müssen. Und das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich für die, die kämpfen, rennen und schwitzen, nachher von denen, die nichts tun, diese wohlfeilen Ratschläge zu hören. Petrus hat selbst die Last getragen, die Bürde getragen, mitgeschwitzt. Er weiß, wovon er redet. Und darum hat das, was er sagt, auch Gewicht und wird auch gern gehört. In Sprüche 26, Vers 16 steht das, was ich vorhin mit diesen Worten auszusagen suchte. Der Faule ist weiser in seinen Augen als sieben, die verständig antworten. Also der Faule weiß immer alles besser, hier, der nichts tut. Und das ist in der Gemeinde häufig auch so, dass die, die am meisten reklamieren und kritisieren, die sind, die nichts tun. Wissen immer alles besser. Ganz ärgerliche Sache. Also Petrus ist nicht so. Und dann sagt er, er sei ein Zeuge der Leiden des Christus. Er meint damit den ehemaligen Jünger, der inzwischen gelernt hat, was die Leiden Christi bedeuten. Er hat auch seine Zeit gebraucht, das zu verstehen, was diese Tatsache bedeutet. Christus hat gelitten. In Lukas 9, in den Versen 44 bis 46, werden wir Zeugen eines würdelosen Schauspiels. Lukas 9, 44 bis 46. Lukas 9, 44 bis 46. Fasset ihr diese Worte in eure Ohren, denn der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, auf dass sie es nicht vernehmen, und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen wäre. Und wir merken, etwas Unpassenderes hätte ihnen nicht in den Sinn kommen können. Der Herr redet davon, er, der wirklich der Große und der Erhabene ist. Er redet davon, wie man ihn behandeln wird. Man wird ihn behandeln als den schändlichsten und verwerflichsten, als einen Gotteslästerer. Wird ihn vor Augen aller erniedrigen. Und die Jünger wissen nichts anderes, als sich darüber zu streiten, wer von uns ist der Größte. Also sie haben gar nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet, dass der Herr in dieser Welt leiden, verworfen, geschmäht werden würde. Inzwischen hat es Petrus begriffen. Und er erinnert nicht umsonst als ein Mitältester die Ältesten daran. Christus hat gelitten. Denkt daran. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass solche, die im Volk Gottes vorstehen und führen und vorangehen wollen, solche sein müssen, die das gründlich kapiert haben. Der Mensch im Fleisch ist vor Gott nichts. Nichts. Ich habe nichts, wessen ich mich rühmen kann. Ich bin nicht groß. Ich bin nicht gescheit. Ich weiß es nicht besser als die anderen. Ich bin von mir aus, nach meinen Anlagen, nach meiner Natur, untauglich für Gott. Gott muss mich mein Fleisch richten. Denn genau das ist am Kreuz geschehen. Am Kreuz hat Gott vor aller Welt demonstriert, was der Mensch für Gott ist. Was der Mensch im Fleisch ist. Als Christus zur Sünde gemacht wurde, hat Gott ihn gerichtet. Das ist der Mensch. Steht unter Gottes Zorn. Gott muss ihn richten, Gott muss ihn beiseite tun. Das demütigt uns und lässt uns erkennen, dass es im Haus Gottes darum geht, dass nicht der Mensch in Erscheinung trete, sondern Gott. Es ist sein Haus. In seinem Haus spricht alles Herrlichkeit. Leiden des Christus und auch der Herrlichkeit, Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Nachdem er das vorangestellt hat, spricht er von den Aufgaben der Ältesten. Hütet die Herde Gottes. Hüten, das ist die Aufgabe, hüten, weiden. Sagt einmal einer zu mir im Gespräch, das war so ein interessanter Versprecher, die Aufgabe der Ältesten ist es zu hüten und zu heiden, zu hüten und zu weiden. Ja, eben nicht. Eben nicht wüten und heiden, sondern hüten und weiden. Hüten, das heißt bewahren vor Irrlehren, auch Acht haben, dass nicht schlechte, schädliche Tendenzen anfangen, die Gemeinde vom Weg der Nachfolge abzubringen. Und weiden, durch Ermuntern, durch Ermahnen, durch Lehren, weiden. Wehen, die Herde Gottes, sie gehört Gott, keinem Menschen. Und wehe dem Menschen, der die Herde Gottes so behandelt, das sei es seine Herde, wehe ihm. Er legt sich mit Gott selbst an. Gott wird nicht zuschauen, wie Menschen das Volk Gottes oder eine Gruppe des Volkes Gottes so behandeln, als seien das ihre Leute. Es ist die Herde Gottes. Hütet die Herde Gottes. Und wenn es Gottes Herde ist, dann hat Gott ein Auge darauf. Er liebt dieses Volk. Es sind die Seinen. Und wir dürfen zu dieser Herde gehören und die Ältesten haben die Aufgabe, die Herde Gottes zu ihrem Wohl, zur Freude und zur Ehre Gottes zu hüten. Und wir merken, darum hat Ehrgeiz überhaupt keinen Platz im Haus Gottes. Wer ehrgeizig ist und meint, ich muss ein Ältester sein, denn ich bin dazu berufen zu bestimmen und zu sagen, wo es lang geht, hat sich dadurch disqualifiziert, selbst disqualifiziert. Es ist Gottes Herde, er ist es, der beruft, er ist es, der begabt, er ist es, der beauftragt. Und dann sehen wir noch zwei Merkmale zur Art, wie die Herde Gottes geweidet wird. In der alten Elberfelder steht, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt. Und das bedeutet doch ungefähr so viel, niemand soll diese Aufgabe tun, weil er dazu gezwungen wird. Und vielleicht kann es das auch geben, aber ich bin nicht sicher, ob das gemeint ist. Im Griechischen steht me anankastos, nicht verbunden mit Zwang. Nicht verbunden mit Zwang, das heißt auch, indem sie nicht Zwang ausüben, nötigen. Das ist eine Gefahr. Es gibt Menschen, die das irgendwie verstehen, die haben da eine besondere Begabung und eine Art, dass sie ihren Willen, den Willen anderer, aufnötigen können und sie gängeln und sie nötigen, das zu tun, was sie wollen. Das dürfen wir ganz einfach nicht. Das ist verboten. Es ist die Herde Gottes. Und es ist ein jeder Gläubiger, ein Geliebter, ein Sohn Gottes. Und wir dürfen niemals zulassen, dass eine menschliche Instanz sich zwischen das Gewissen der Gläubigen und Gott stellt. Also nicht unter Zwang, unter Ausübung von Zwang, sondern unter Bewahrung von Freiwilligkeit. Die Ältesten haben diese Verantwortung, dass sie die Herde Gottes, die Geschwister, an der frischen Luft der Mündigkeit bewahren und sie nicht unmündig machen und anfangen sie zu gängeln und sie von Menschen abhängig zu machen. Auch nicht um schändlichen Gewinn, sei es Gewinn von Geld, das ist ja im Lauf der Kirchengeschichte leider häufig genug geschehen, oder man kann auch anderen Gewinn suchen, Ansehen, Einfluss, persönlichen Ehrgeiz darin befriedigen, sich einen Namen machen wollen, oder es gibt Menschen, das sind einfach Machtmenschen, die müssen einfach andere dominieren. Die suchen das, andere zu dominieren. Suchen also schändlichen Gewinn, das darf nicht sein. Nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer. Die Herde Gottes gehört Gott, gehört keinem Menschen. Wenn ich ein Haus habe, ein großes Grundstück, und einen großen Garten drumherum, gehört mir, mein Besitztum. Ja, dann kann ich sagen, ich will einen roten Zaun. Kann ich einfach sagen, ich will das. Er gehört mir, ich habe gesagt. Mein Besitztum. Und ich kann auch sagen, wer in meinen Garten darf und nicht darf. Das ist mein Besitztum. Da ist nichts falsch daran. Über unsere Besitztümer dürfen wir verfügen. Aber die Gemeinde ist niemandes Besitz, keines Menschenbesitz. Und darum darf kein Mensch die Gemeinde Gottes so behandeln, als sei es sein Besitz. Es ist Gottes Besitz. Indem ihr Vorbilder der Herde seid, die geistliche Autorität, die die Ältesten haben über die Herzen der Geschwister, liegt im Vorbild, nicht im Amt. Nicht, weil einer ein Amt hat und sagt, ich habe befohlen, du musst es jetzt tun. Sondern seine geistliche Autorität liegt im Vorbild. Indem er selbst dem Herrn nachfolgt, gibt er das Vorbild dem anderen, auch dem Herrn nachzufolgen, so wie ich nachfolge. Und wenn er dann sagt, du, wir machen das miteinander, komm, das ist der Weg, den wir gehen. Und wenn er selbst den Weg geht, dann werden die Geschwister diesen Weg auch gerne gehen. Aber wenn er jemand wird, der einfach ein Kommandeur wird, der es versteht, andere herumzukommandieren, der es versteht, Aufgaben zu verteilen, du machst das, ein Kommandeur statt ein Diener, dann wird er in den Herzen sehr viel Unwillen, Widerwillen erzeugen. Niemand lässt sich gern herumkommandieren. Und im Haus Gottes, empfinden wir es alle, gehört sich das nicht. Ich las vor einigen Jahren eine Geschichte von einem israelischen Historiker, von einem israelischen Militärhistoriker über den Sechstagekrieg, der im Sommer, im Juni 1967 ausgefochten wurde. Besonders der Sinai-Feldzug, also jener Kriegsschauplatz dort auf der Sinai-Halbinsel, war außergewöhnlich erfolgreich für die israelische Armee und hat die Bewunderung, ja, das Erstaunen der ganzen Fachwelt hervorgerufen. Und dieser israelische Historiker Nadav Safran heißt, er hat einige Ursachen genannt für diesen ungeheuren Erfolg der israelischen Armee, und dann nannte er unter anderem Folgendes, dass in der israelischen Armee die Offiziere es erstens verstanden, die Soldaten, also ihre Untergebenen, an der Verantwortung teilhaben zu lassen, also dass sie mittrugen an der Verantwortung, Bewusstsein hatten für Verantwortung. Und zweitens, dass die israelischen Offiziere selbst voranmarschierten. Der Befehl eines israelischen Offiziers lautete nicht los vorwärts, sondern mir nach. Mir nach. Und entsprechend hatte die israelische Armee, die wenig Gefallene hatte, die ägyptische Armee hatte sehr viel Gefallene, aber die israelische Armee hatte prozentual ein mehrfaches mehr an gefallenen Offizieren als die ägyptische Armee. Denn in der ägyptischen Armee, da waren die Offiziere Kommandeure. Los, vorwärts da, vorwärts, los, 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 los. Und niemand wollte vorwärts gehen. Und in der israelischen Armee, da sagte der Offizier, mir nach, und ging voran. Und da sind die Leute ihm gefolgt, natürlich gefolgt. Sie hätten sich geschämt, nicht zu folgen, wenn sie doch sahen, er selber geht voran in den Kugelhagel. Sind sie ihm gefolgt? Und so auch die Ältesten der örtlichen Gemeinde, wenn sie Vorbilder sind in der Selbstverleugnung, im Ausharren, in der Demut, in der Sanftmut, Vorbilder im Fleiß, in der Arbeit, dann werden die Geschwister gerne folgen. Als Vorbilder der Herde. Und wenn der Erzhirte offenbar worden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Nun, jeder Dienende darf sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Der Herr wird, der uns in seiner Gnade berufen hat, uns in seiner Gnade befähigt hat, begabt hat, er wird uns am Ende sogar noch belohnen. Das ist für mich völlig unfassbar. Gott wird uns noch dafür belohnen. Dafür, dass wir ihm geglaubt haben und ihm gehorcht haben. Und das ist ein Ansporn, ja, einem solchen Herrn noch treuer zu dienen. Und solche, die Vorbilder der Herde sind, müssen auch solche sein, sollen solche sein, die von der kommenden Herrlichkeit so ergriffen sind, selbst von dieser kommenden Herrlichkeit so überwältigt sind, dass das in ihrem Herzen ist, in ihrem Mund ist, dass sie beständig davon reden, selbst darauf ausgerichtet sind und auch die Geschwister beständig auf dieses große Ziel ausrichten. Das ist unser Ziel. Dahin gehen wir. Wir alle. Unterwegs zur Herrlichkeit. Nun, in diesem fünften Kapitel lesen wir zuerst von den Ältesten, und diese Ältesten, die müssen untertan sein, dem Herrn, seinem Wort, seinen Befehlen untertan. Dann die Jüngeren, seid den Ältesten untertan, Vers 5. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Nun, das ist selbstverständlich so, dass es ein glückliches Führen und Vorstehen in der Gemeinde nur geben kann, wenn die Ältesten Vorbilder sind und wenn auch die ihnen anvertraut sind, gehorsam sind, sich unterordnen. Genauso wichtig diese Voraussetzung. Und darum müssen wir uns sehr hüten, ob wir nicht einfach widersprechen und uns widersetzen, weil uns etwas nicht passt. Oder ob es wirklich einen Grund hat. Und Peter sagt hier, wenn wir uns auflehnen, hochmütig sind und sagen, ich lass mir doch nicht sagen, wer ist denn der? Ist denn der besser als ich? Dass wir mit einer solchen Gesinnung Gott selbst zum Widersacher bekommen. Gott widersteht dir dann. Willst du, dass Gott dir widersteht? Willst du Gott zum Widersacher? Ich will Gott nicht zum Widersacher. Ich will nicht, dass Gott mir widerstehen muss. Darum will ich mich gerne unter seine mächtige Hand demütigen. Und er wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Und natürlich ist es auch nicht leicht. Es ist nicht leicht, sich unterzuordnen. Wir haben davon gesprochen im Staat, auf dem Arbeitsplatz. Es ist nicht leicht. Es ist auch für die Ehefrau nicht leicht, nicht immer leicht, manchmal leichter, aber manchmal nicht so leicht, sich unterzuordnen. Und es ist nicht immer leicht für die Geschwister, sich grundsätzlich unterzuordnen, der Führung in der Gemeinde. Aber hier steht, was wir tun sollen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Er wird euch erhöhen zur rechten Zeit und werft alle eure Sorgen auf ihn. Manches können wir beim Herrn lassen, was uns besorgt. Es gibt auch Dinge, über die muss man reden, sicher. Und man kann nicht alles mit Reden ausrichten. Aber das wissen wir, wir können beständig das, was uns besorgt, auf den Herrn werfen. Und er kann Dinge so in seine Hand nehmen und so wenden, dass wir uns wundern. Er ist besorgt für uns. Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Teufel. Hier steht nicht der Satan. Satan wäre Widersacher. Teufel ist der Zerwürfnisstifter. Er geht umher und versucht, Zerwürfnis zu säen unter den Geschwistern, unter den Gläubigen, zwischen Ältesten und der Gemeinde oder zwischen den Ältesten untereinander. Und so verschlingt der Einzelne. Er versteht es, irgendwelche Gedanken, bösen Gedanken in dein Herz zu pflanzen, das entfremdet dich den Geschwistern, entfremdet dich der Gemeinde und dann verschlingt dich der Teufel. Dann bist du ziemlich schutzlos. Darum wachet. Seid auf der Hut vor seinen Schlichen. Dem widersteht standhaft im Glauben, indem er euch Gott unterwerft, seinem Wort unterwerft, ihm vertraut und auch daran denkt, bei was für Nöten und Anfeindungen und Schwierigkeiten, die euch auch befallen mögen, der brüllende Löwe, kann auch Verfolgung sein, Drangsal sein. Und dann denkt daran, dass die gleichen Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Es ist dir auch schon so gegangen, dass du gemeint hast, also so dreckig wie mir, geht's niemandem. Also sowas hat noch nie jemand erlebt. Also sowas Vertracktes, Verzwicktes, Unmögliches. Also wirklich. Und hier werden wir daran erinnern, dass genau die gleichen Leiden sich vollziehen an Geschwistern überall. Du bist nicht der Einzige. Du gehörst auch nicht zum Fähnlein der letzten 7 Aufrechten, die um des Herrn willen leiden. Und so ist es ganz gut, dass wir von Zeit zu Zeit unsere Blicke, ja, immer wieder auf den Herrn richten, aber auch auf die Geschwister richten und denken, sind auch andere da, die gehen vielleicht durch ganz andere Nöte. Und das bringt uns auch auf bessere Gedanken, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist, da lernen wir füreinander zu beten. Und manch eine Seele ist in der Fürbitte wunderbar befreit worden. Das ist eines der segensreichsten Mittel, um eine Seele, die gefangen ist in Selbstmitleid oder Entmutigung, aus diesem Gefängnis zu befreien. Fürbitte. Ein kleines Detail aus dem Buch Hiob. Hiob, der tagelang, endlose Kapitel lang, sein Leid, seine Not, seine Finsternis beklagt hat, wirklich in einem Gefängnis ist. Wir lesen von Hiob, der Herr wendete seine Gefangenschaft, als Hiob für seine Freunde betete. Hiob 42, Vers 10. Der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Das ist kein Zufall, dieser Zusammenhang. Und schließlich der Gott aller Gnade. Das ist ein so schöner, ein wunderbarer Titel Gottes. Petrus nennt ihn so, das ist das einzige Mal, dass Gott so genannt wird im Neuen Testament, der Gott aller Gnade. Alle Gnade kommt von ihm und er ist dieser Gott. Er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und er wird uns, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Er wird uns vollenden. Er hat nicht ein Werk angefangen, um es liegen zu lassen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade Gottes, die trägt uns wirklich. Ich zitiere jetzt noch einmal Spurgeon. Er hat das so schön, so einmalig schön formuliert. Für die Gnade Gottes, die Gnadenbrücke, sie wird dein Gewicht tragen. Tausende großer Sünder sind über diese Brücke gegangen. Ja, Zehntausende haben sie überschritten. Ich kann ihre Fußtritte hören, wie sie jetzt die großen Bogen der Brücke des Heils überqueren. Sie kommen zu Tausenden, zu Myriaden. Seit dem Tag, an dem Jesus in seine Herrlichkeit einging, kommen sie. Und noch nie ist ein Stein geborsten in dieser mächtigen Brücke. Manche waren die größten Sünder. Und einige kamen am allerletzten Tag ihres Lebens. Aber nie hat der Bogen unter ihrem Gewicht nachgegeben. Ich werde mit ihnen gehen im Vertrauen auf dieselbe Tragkraft. Sie wird mich hinübertragen, genau wie sie jene getragen hat. Er ist wirklich der Gott aller Gnade. Er gibt Gnade den Ältesten, seinen Dienst zu tun. Er gibt Gnade den Jüngeren, sich den Ältesten unterzuordnen. Er gibt Gnade, dem Teufel zu widerstehen. Ja, seine Gnade wird uns vollenden. Dann dieser Vers 12, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigen geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Ja, in dieser Gnade stehen wir. Ich erwähnte schon John Knox, den Reformator Schottlands, der ein geradezu abenteuerliches Leben führte, ungeheure Anfeindungen durchmachte. Und was war es, das diesen Mann trug? Was war es, das diesem Mann den Mut gab, den Glaubensmut, die Zuversicht, einfach weiterzugehen? Im Angesicht von Widerstand, Entmutigung, Verleumdung, Drohung, Gefängnis. Was war es, das ihm die Kraft gab? Er gibt sein Geheimnis preis, dort wo er im Sterben liegt. Da bat er seine Frau, Johannes Kapitel 17 zu lesen. Seine Frau und seine Freunde standen um ihn und bat seine Frau, Johannes 17 zu lesen. Das ist das Gebet des Sohnes Gottes zum Vater. Und in diesem Gebet spricht der Herr von den Seelen derer, die Gott, der Vater, ihm gegeben hat, dass er sie rette, bewahre und vollende. Und mit diesen Worten fordert er seine Frau auf, dieses Kapitel zu lesen. Sterbend sagte er zu seiner jungen Frau, lies mir das Kapitel, in dem ich zuerst meinen Anker warf. Da warf er seinen Anker in die ewigen Ratschlüsse Gottes, in die Gnade Gottes, die ihn erwählt, ihn geliebt, ihn bewahrt, ihn durchgetragen hatte und ihn auch vollendete. Das ist die wahre Gnade Gottes, in welcher ihr steht. Es grüßt euch die Mitterwelt in Babylon, gemeint ist seine Frau. Laut 1. Korinther 9 ist er ja mit seiner Frau unterwegs gewesen, 1. Korinther 9, 5. Das ist also nichts Mysteriöses, wirklich seine Frau. Es grüßt euch die Mitterwelt in Babylon und Markus, mein Sohn, er war auch bei ihm, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede euch allen, die in Christus sind. Dieser Gruß des Apostels, übrigens Babylon, das ist auch das buchstäbliche Babylon, im Zweistromland, wo eine große Judenkolonie war. Und mit diesem Gruß stellt er uns zwei liebliche Kinder der Gnade Gottes vor. Die Liebe der Heiligen zueinander, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Die Liebe der Heiligen zueinander, die Liebe, die sie untereinander und vor Gott genießen, und der Friede Gottes. Und das bleibt bei uns. Die Liebe Gottes zu uns, der Friede Gottes, in dem wir stehen, und die Liebe zueinander.